Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um Suizid. Wenn es Ihnen nicht gut geht und Sie sich mit schlechten Gedanken alleine fühlen, kann Ihnen zum Beispiel die Telefonseelsorge unter den Telefonnummern 0800 3x die 1 0 3x die 1 oder unter 0800 3x die 1 0 3x die 2 helfen. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar und jeder Anruf ist anonym und kostenlos.
Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Im Haus des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund in München haben 20 Menschen gelebt, die von den Nationalsozialisten gedemütigt, verschleppt und ermordet wurden. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten hinter der Geschichte.
Ja, willkommen zur vierten Folge unserer Stolpersteine-Serie. Wir wollen die Geschichten erzählen von den Menschen, die hier in der Herzog-Wilhelm-Straße gelebt haben, in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 genau. Wir haben schon ganz viel gehört über die Familien, die hier andere Familien angezogen haben. Wir haben uns um die beiden Jüngsten gekümmert. Zwei Menschen, die hier gelebt haben, sind nicht deportiert worden. Die haben den Freitod vorgezogen. Darüber möchte ich heute reden mit Andreas Häusler. Herzlich willkommen.
Grüße Sie.
Und mit Terry Swartzberg.
Grüß Gott.
Ja, das Ehepaar Mannheimer hat den Freitod vorgezogen vor der Deportation. Ich meine, das ist ja eine Entscheidung, die, du hast in der letzten Folge gesagt, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, aber du weißt jetzt im Nachhinein, was passiert wäre, wenn du deportiert worden wärst. Wie viel werden die gewusst haben, die Menschen, die hier gelebt haben? Weil die Menschen, die deportiert worden sind, die ermordet worden sind, konnten es ja nicht mehr erzählen. Wie viel kann man wirklich gewusst haben, außer dass sie nie wiedergekommen sind?
Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat. Natürlich, es gab keine Erfahrung. Es gab keine Erfahrung nur mit Dachau, mit Konzentrationslagern, Massenerschießungen und so. Das war alles bekannt. Viele hatten die Hoffnung, als sie sogar nach Kaunas deportiert würden, dass sie tatsächlich in ein Arbeitslager kommen oder so. Wie siehst du das, Andreas?
Es war die Ansage der Behörden, der Gestapo, dass die Menschen zum Arbeitseinsatz in den Osten kommen.
Genau, die haben es ja immer so beschönigt.
So war die Formulierung und das war natürlich auch etwas, was Hoffnung gemacht hat, dass man vielleicht durch Arbeit sein Überleben sichern kann. Und deswegen sind die Menschen auch mit einer zurückhaltenden Zuversicht zu diesen Deportationen gegangen, weil sie die Hoffnung hatten, dass es dort irgendwie für sie weitergehen wird. Das war natürlich eine Lüge, es ging nicht weiter. Wir wissen, dass die Menschen, die nach Kaunas deportiert wurden, 2 Tage nach ihrer Ankunft dort ermordet wurden. Das konnte man meines Erachtens hier in München nicht wissen, zu dem Zeitpunkt. Allerdings glaube ich, dass danach das Wissen um die mörderische Dynamik dieser Deportationen schon in der Stadt präsent war, denn dieser Kaunas-Transport wurde von Münchner Schutzpolizisten begleitet. Es waren 12 Männer, die in diesem Zug waren. Das waren Münchner Polizeibeamte, die bis Kaunas mitgefahren sind.
Und auch miterlebt haben, was dort passiert ist.
Das wissen wir nicht genau. Aber die sind wieder zurückgekommen mit ihrer Erzählung.
Ja.
Und diese Erzählung haben sie mit Sicherheit nicht für sich behalten. Zumindest Einzelne. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Wissen um die Ereignisse im Osten durchaus auch in München ab November 1941 präsent war und dass man wusste, was einen erwartet, wenn man auf einen dieser Deportationszüge geht.
Schauen wir uns doch mal das Ehepaar Mannheimer an. Ich muss jetzt gerade mal schauen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Wann war der Selbstmord? Der war da
vom November 1941. Genau. Das ist natürlich eine zeitliche Koinzidenz, die sehr, sehr auffällig ist. Also die Deportationsbefehle an die jüdischen Menschen in München, die gingen Anfang, Mitte November raus per Post.
Und die beiden haben,
die haben wann das bekommen? Die haben das bekommen und gleich danach haben sie sich auf die Bahnstrecke Planegauting geschmissen und da wurden überfahren von einem Zug. Julius und seine Frau.
Die Frau hieß?
Luise. Und Julius war, muss man sagen, ein sehr ruhiger und sehr geschäftstüchtiger Mann scheinbar. Witzig ist, dass er eingestellt war, Provisionsvertreter, und in einer Bettenfedernfabrik in der Nockerstraße 2. Die Nockerstraße 2 ist gegenüber von meinem Haus. Ich wohne ja vom Nockerberg. Und in der Nockerstraße 2, da war ein jüdisches Geschäft, was wenig bekannt ist. Ich weiß es und fühle mich da deswegen sehr wohl und so. Und typisch an die Familie war, dass die beiden Kinder dort emigrieren könnten.
Also sie hatten zwei Kinder?
Sie hatten zwei Kinder. Martin, der ja 1913 in München geboren wurde, er emigrierte relativ früh nach Südafrika. Und Irmgard, die ist 1914 geboren, sie emigrierte von Cottbus aus mit ihrem Mann Günther nach England und später lebten sie dann beide in den USA. Was wir in den letzten Podcasts besprochen haben, dass die junge, leistungsfähige Kinder und junge Menschen von diesem oft Platz gefunden haben und auch die Wille zum Neuanfang hatten. Vielleicht hatten die Eltern keine Möglichkeiten oder keine Wille, neu anzufangen. Wobei man sagen muss, so alt waren diese nicht. Er war Mitte 50 und ich als 71-Jähriger sage, Mitte 50, ja, man kann gerne ein neues Leben anfangen. So ist es nicht. Aber gut, damals und so, und wie gesagt, gebeult von Jahren von Repressalien, diese Menschen hatten ab 33, sogar vorher mit der Aufmärschen der Nazis, 20 Jahre in München hat man den Nazi-Spuk erlebt. Denn diese Menschen waren bestimmt auch völlig am Ende mit den Nerven, Andreas, meinst du nicht? Ich meine, nach so vielen Jahrzehnten von Antisemitismus und so, und sie wahrscheinlich waren schier deprimiert oder so.
Ich glaube auch, dass die Verzweiflung über die Perspektivlosigkeit, über die Hoffnungslosigkeit dessen, was ihnen das Leben noch zu geben hat in diesem Nazi-Deutschland, dass die so enorm war, so groß, dass der Druck der unerträglich geworden ist und dass sie sich zu diesem verzweifelnden Schritt entschlossen haben. Du hast es richtig gesagt, sie waren noch vergleichsweise jung, Anfang, Mitte 50. Sie hatten noch ein Leben vor sich und sie hätten aus diesem Leben, das sie vor sich hatten, auch noch sehr viel machen können. Und es ist enorm bedrückend, diese tragische Lebensgeschichte vor sich zu haben und dieses Ende auch, dieses fürchterliche Ende.
Diese Wahl war die zwischen, ich weiß, dass ich nicht überleben werde und ich setze meinem Leben selbst ein Ende. Aber zumindest hatten sie die Gewissheit, dass es den Kindern gut geht. Ich glaube, das macht so eine Entscheidung dann auch nochmal leichter.
Ich weiß nicht. Also das ist natürlich ein Punkt, wenn die Kinder in Sicherheit sind.
Muss ich nicht mehr für sie kämpfen.
Genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in manchen Fällen auch ein Zeichen von Autonomie war, zu sagen, die Fremdbestimmung über mein Leben, die lasse ich nicht länger zu. Ich entscheide selber, was mit meinem Leben sein wird. Und ich ziehe die letzte Konsequenz. Ich wähle den Weg der Flucht in den Suizid. Ich würde hier auch nie von Selbstmord sprechen, weil Selbstmord ein sehr belastetes Wort ist, das ja unterstellt, Mord ist eine Untat, ist ein Verbrechen. Ich würde von Suizid sprechen, weil das auch quasi die eigene Entscheidung der Menschen stärker respektiert.
Das stimmt, ja. Gab es das häufiger?
Ja. Offensichtlich und versteckt. Viele Menschen haben sich einfach einen Freitod gewählt, aber die haben kein großes Aufsehen gemacht. Sie haben einfach das gemacht und es wurde damals als Herzschwäche oder irgendwas oder gar nicht kommentiert. Die Menschen haben sich einfach kranheimlich umgebracht und dann sehr oft, viel öfters wahrscheinlich, dass wir wissen sogar.
Ja. Also das wäre für mich auch so die Frage, sind die irgendwo begraben? Kann man die Gräber hier in München besuchen?
Ja.
Wo?
Auf dem jüdischen Friedhof an der Garchinger Straße.
Das sind auch unsere beiden, das Ehepaar Mannheimer.
Richtig. Viele Ärzte haben unterstützt mit einschlägig wirksamen Tabletten. Also wie Terry sagt, es gab sehr viele verdeckte Suizide. Aber wir haben auch sehr viele offenkundige Suizide in München. Und man kann auch, wenn man das auf der Zeitschiene betrachtet, Zusammenhänge herstellen. Also die Zahl der Suizide nimmt zum Beispiel sehr stark zu nach der sogenannten Reichskristallnacht, also nach dem 9.10. November 1938 nimmt die Zahl in München zu und ich gehe davon aus, auch in anderen Städten.
Ja.
Das ist so ein Verzweiflungsimpuls, der da gesetzt wird durch die Schikanen, durch die Drangsalierereien, wie die Behörden, wie die Gestapo und die Polizei in die Welt setzen.
Ich mache ein Faces für die Namen für jüdische Ärztinnen und Ärzte in München. Diese 300 wunderbaren Menschen, die so viel beigetragen haben zum medizinischen Fortschritt, zur medizinischen Fürsorge in München. Viele Kunden auswandern, viele sind geblieben und Elise Sonnemann. Und viele haben ihre Leute wirklich bis zum bitteren Ende betreut, in jeder Hinsicht betreut und so. Und sie wurden auch ermordet oder haben selbst den Freitod gemacht. Aber die jüdischen Ärzte und Ärzte sind oft bei ihren Leuten bis zum bitteren Ende geblieben. Sie waren in jeder Hinsicht heldenhaft.
Die beiden haben den Freitod gewählt, indem sie sich vor einen Zug geworfen haben. Was sagt das aus? Wollten Sie da noch einmal zeigen, dass das das
war? Protest. Es war bestimmt eindeutig ein Protest.
Hier sind wir noch.
Hier sind wir noch.
Was habt ihr jetzt davon?
Ja, genau. Also ich habe einen sehr lieben Freund, Thomas Nowotny, und sein Großvater hat den Freitod auch gewählt. Ende der 30er Jahren in Hamburg hat sich von Hochhaus oben rausgeschmissen, runtergeschmissen bei seinem früheren Arbeitsplatz als Protest. Und das war sehr oft, die Menschen wollten sagen, was Andreas Häuser angesprochen hat, die Menschen wollten sagen, hier sind wir sind Menschen und wir haben vielleicht zum letzten Mal zeigen, was ihr mit uns gemacht habt, dass wir es nicht in Sang und klanglos hingenommen haben.
Also ich widerspreche dir ja ungern, Terry, aber ich würde hier nicht spekulieren. Ich weiß nicht, ob man die Art und Weise des Suizids in irgendeiner Art deuten sollte oder kann.
Okay.
Allenfalls könnte man vielleicht sagen, sie wollten sicher gehen, dass ihr Tod tatsächlich stattfindet, dass sie nicht gefunden werden in ihrer Wohnung, in der sie den Gasherd aufgedreht haben, oder in ihrem Schlafzimmer, in dem sie Veronal genommen haben, weil da war die Wahrscheinlichkeit, dass man gefunden wird und vielleicht gerettet wird, relativ groß. Wenn man sich diesem Tod hingibt, von dem wir jetzt gesprochen haben, dann ist es wirklich sehr unwahrscheinlich, dass man diese Situation überlebt. Und vielleicht war das einfach nur ihr Anliegen. Sie wollten nicht mehr.
Okay.
Sollte vorbei sein.
Lassen wir es so. Du hast recht. Wir sollen nicht spekulieren.
Okay. Aber an die beiden denken als Opfer der Nationalsozialisten und ihre Biografien hören wir jetzt auch noch einmal.
Und ich will abschließend sagen, mit den Stolpersteinen und mit anderen Art zu gedenken, die es durchaus in München gibt, die wir auch sehr schätzen, ist es die Möglichkeit, dass diese Menschen nicht ganz umsonst gelitten haben, dass die bittere Lektion ihr Leben für uns nachwirkt und dass wir wissen, dass die Menschen es gegeben hat, was sie für Menschen waren. Auch dank Andreas und sein Team wunderbares Gedenkbuch. Aber vor allem, wir sehen, wo Repressalien, wo Antisemitismus, Ausgrenzung, wo Hass und Rassismus hinführen. Deswegen wirken sie nach. Mindestens das. Und mindestens wissen wir, dass es nie wieder stattfinden darf.
In diesem Sinne verabschieden wir uns für diesmal.
Terry Swartzberg.
Andreas Häusler. Vielen Dank.
Und Brigitte Strauß.
Dankeschön.
Dankeschön.
Julius Mannheimer wurde am 14. Juli 1886 in Gräfenhausen bei Darmstadt geboren. 1913 hat er in München die damals 23-jährige Luise Hamburger geheiratet. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, Martin und Irmgard. Julius Mannheimer war als Provisionsvertreter für die Firma Billigheimer und Einstein, eine Bettfedernfabrik, tätig. Sohn Martin emigrierte im Oktober 1936 nach Südafrika. Tochter Irmgard hat im Februar 1938 in Cottbus den Kaufmann Günther Stoppelmann geheiratet. Und sie ist im Juni 1939 von Cottbus nach England emigriert. Später lebte sie in den USA. Nach 20 Jahren in der Baderstraße fanden Julius und Luise 1941 kurz Zuflucht in der Herzog-Wilhelm-Straße 5. Nach Erhalt der Deportationsaufforderung haben Julius und Luise am 12.11.1941 auf der Bahnstrecke Planegg-Gauting Suizid verübt.
Das war Stolpersteine. damit kein Opfer vergessen wird. Eine Produktion des MKR in Kooperation mit der Initiative Stolpersteine für München e.V.